2025 geht dem Ende zu, wir blicken zurück und ein bisschen voraus und erklären, warum nicht alles Kacke ist. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Und ja, die Jahresbilanz steht an. Marek Nepomucki ist bei mir, unser FCK-Reporter. Grüß dich.
Hallo Julian, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer.
Ja, nachdem ich gerade schockiert habe feststellen müssen, dass du weder auf den Weihnachtsmarkt gehst noch Glühwein magst, ich sitze hier, möchte ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten, habe hier meinen
Kinderpunsch
dabei. Genieße den und ja, dann machen wir es doch heute ein bisschen weihnachtlicher und blicken auf das vergangene FCK-Jahr zurück. Marek, erzähl doch mal, wir haben jetzt seit der letzten Folge sind 2 Spiele vergangen, jetzt am vergangenen Wochenende das 2:3 gegen Magdeburg des ersten FCK-Kaiserslautern und dann die Woche davor ein, ich glaube man kann es mit dem Siegel Grusel-Auftritt in Bielefeld betiteln, ein 0:0, ja.
Es war schon nicht sehr schön anzusehen, dieses 0:0. Ich glaube nicht, dass das eines der schönsten Spiele des FCK war. Es war zwar effizient am Ende, weil die Defensive gehalten hat, wie es der Trainer wollte. Er war ja wahrscheinlich auch genannt, ganz klar darauf aus, dieses Spiel so mit einem Punkt zu holen. Nach den beiden miesen Auftritten in Braunschweig und im Pokal in Berlin sollte sich die Mannschaft stabilisieren. Und das hat sie auch getan. Die haben dann gegen Dresden gewonnen, in Bielefeld unentschieden gespielt. Und dann kam der Hinrundenabschluss, der nicht so gut war, gegen Magdeburg.
Ja, Magdeburg ist auch ein eigenartiges Spiel gewesen, also sehr, sehr seltsam. 2 Halbzeiten, komplett anderes Spiel. Erste Halbzeit hast du erst gedacht, der FCK, irgendwie sind sie gut drauf, dann fangen sie sich diese 3 Dinger. Auch nach dem, dann hat es so ein bisschen, ja gut, dieses dritte Tor ist ja nach der Halbzeit erst gefallen, aber ich würde es mal so als eine Phase zusammenfassen des Spiels. Es hat mich ein bisschen an das 1:6 im Pokal in Berlin erinnert. Ganz kurz Moment dachte ich, oh.
Also nach dem 0:3 hast du auch geglaubt, es gibt ein Debakel, wobei beide Trainer sprachen ja von einem Spiel mit verschiedenen Phasen. Dem stimme ich zu, weil wenn Skitte ein bisschen mehr Mut nimmt und ein bisschen mehr Schlitzohrigkeit, der Dominik Reimann hat nämlich einen Fehlpass produziert und das Tor war leer und er bekam den Ball und die Frage wäre, wenn er direkt reingeschossen hätte oder versucht hätte und der Ball geht rein, dann glaube ich, geht das Spiel auch anders aus, weil so ähnliche Spiele hat es ja schon mal gegen Bochum, gegen Münster, auch gegen Kiel, wo du dann relativ schnell führst mit 2:0 und Dresden auch und dann läuft so ein Spiel ganz anders und in diesem Fall war es eben nicht so, dann haben sie die Tore oder das Tor oder vielleicht sogar dann diese beiden eventuell Tore nicht erzielt und dann ging es dann nachher nach hinten los und das 0:1, ein blödes Tor, Jemfi fälscht den Ball aufs eigene Tor unglücklich ab, Kral pariert nochmal sensationell den Reflex, aber die Reizfigur Attic hat dann das 1:0 erzielt und dann muss man sagen, hat Magdeburg ein ganz tolles Fußballspiel gezeigt. Einfach, schnell, flach, kombiniert, viel schnell den Raum überbrückt und auch völlig verdient in dieser Höhe geführt.
Ja, also auch die Szene, die du angesprochen hast mit dem Fehlpass zum Torhüter, da wäre ich auch nochmal drauf gekommen. Da habe ich mich auch gefragt, warum hält er nicht einfach drauf? Aber ich meine, wir gucken jetzt aus der Rückschau drauf. Wir wissen, dass daraus kein Tor entstanden ist danach, sondern dass der Ball verloren gegangen ist. Wir können jetzt sagen, naja, ich meine, weniger als kein Tor wäre ja nicht rausgekommen dabei, wenn er es probiert hätte direkt mit der Direktabnahme. Der stand relativ weit vom Kasten, der Keeper, der Magdeburger. Aber ja. Ich meine, hinten raus ist es immer leicht gesagt, in dem Moment hättest du auch rauskombinieren können, haben sie nicht gemacht. Dann hat der Paul Cholin nochmal die Chance gehabt, wo er sich irgendwie auch sehenswert einen Ball vorlegt, 3-mal auf dem Kopf balanciert, dann irgendwie mit Brust annimmt und dann schießt. War auch platzierter Schuss, aber halt leider an den Außenpfosten, nicht an den Innenpfosten. Aber so ist es halt.
Aber du kennst ja so Situationen im Spiel, du machst ja auch Sport und ich auch. Im Nachhinein ärgerst du dich und ich glaube, der Skitte ärgert sich am meisten über diese vergebene Chance. Das sind ja Bruchteile von Sekunden, in denen du eine Entscheidung fällen musst. Und er hat dann sich für einen anderen Weg entschieden. Und ich glaube, wenn du ihn jetzt nochmal fragen würdest im Nachklapp, würde er sagen, ich schieße das nächste Mal direkt.
Jo. Ich würde aber sagen, beschäftigen wir uns gar nicht mehr so sehr mit Magdeburg, wobei vielleicht eins noch. Ich finde, auch dann muss man auch wieder sagen, hinten raus hat sie dann doch Moral bewiesen, die Mannschaft. Mit dem 2:3, dann diesen Doppelschlag, wo du auch gedacht hast, oh, jetzt fällt auch gleich das 3:3, das 4:3. Ist dann nicht passiert, haben dann 2:3 verloren. Ärgerlich, aber verdient.
Absolut.
Und jetzt bist du Hinrunde, die Hinrunde vorbei, die Woche davor Bielefeld. Ich glaube, mehr muss man gar nicht dazu sagen. 0-0. Was drauf stand, stand auch drin.
Aber du musst schon gucken, wenn du mal nach dem Berlin-Spiel schaust oder nimmst du Braunschweig noch, das waren vier Gegner, die in der Tabelle ganz hinten stehen und du hast 4 Punkte geholt. Ich weiß nicht, ob das der Anspruch vom FCK ist. Braunschweig verloren, du spielst, du gewinnst dann gegen Dresden und da muss ich ehrlich sagen, es war ein verdienter Sieg, aber die Dresdner waren auch erschreckend schwach. Da ging ja nach vorne gar nichts bei denen. Bielefeld haben wir schon drüber geredet, Magdeburg auch. Also für mich persönlich ist es eine die Punktausbeute zu wenig, aber auf der anderen Seite sagen sie ja immer wieder beim FCK auch und jeder Funktionär, Trainer eines anderen Clubs, das ist die zweite Liga. Du kannst nicht sagen, anhand eines Tabellenstandes einer Mannschaft, das ist jetzt mal Laufkundschaft. Ist es nicht. Das hast du jetzt gesehen.
Vielleicht gerade mal hier, 17 Spiele sind rum, Hinrunde ist vorbei. Der FCK beendet diese auf Rang 7 mit 27 Punkten. Mal gucken, 24-25, also vor einem Jahr, wo es ja übrigens gegen Darmstadt auch eine böse Klatsche gab, dieses 1-5, jetzt im Pokal Anfang Dezember bei Hertha das 1-6. Also irgendwie scheint es beim FCK drin zu sein, einmal zum Jahresende nochmal richtig einen reinzuhauen. Also letztes Jahr FCK, 24-25. 26 Punkte, 9. Ich würde sagen, ob es jetzt ein Punkt mehr oder weniger ist, das macht den Bock jetzt auch nicht fett.
Nee, ich glaube, die zwei in der Aufstiegssaison waren es 28 Punkte. Dazwischen waren es ja dann, glaube ich, so ein Ausrutscher nach unten, da waren es ganz wenige. Ja, aber sie pendelt sich ja ein. Und im Grunde, das ist der dumme Spruch, der immer erzählt, die Tabelle lügt nicht. Du kannst jetzt darüber diskutieren, ob du das Spiel zu Hause in Nürnberg hättest gewinnen müssen, ja oder nein. Wenn Juswan in den Elfmeter reinschießt, wer weiß, wie es dann ausgeht, ob es dann auch nicht vielleicht eine Heimniederlage gibt. In Düsseldorf hättest du gewinnen können, finde ich auch. Aber wenn wir ehrlich sind, du kannst auch in Karlsruhe verlieren. Bei dem 2-2 war Karlsruhe klar besser. Die hätten es 3-2, 4-2 erzielen können, vielleicht auch müssen. Und dann halt dieser Lucky Punch und das Knockout von Ritter. Also ich glaube, es ist so, wie es ist und schon korrekt.
Der FCK ist mit dem Ziel in die Saison gegangen, besser als das Jahr davor. Das Jahr davor haben sie eben auf dem 7. Tabellenplatz beendet. Genau da stehen sie jetzt. Aber die Tabellenplätze 5 und 6 sind 2 bzw. 1 Punkt entfernt. Da stehen Hannover 96, jetzt der Gegner am 18. Spieltag, der erste Rückrundengegner. Und natürlich die Hertha aus Berlin. Also da ist auch noch alles drin, das Saisonziel zu erreichen. Und muss man auch sagen, nach unten auf Tabellenplatz 8, wo Nürnberg steht, sind 5 Punkte Puffer. Also da besteht auch nicht die akute Gefahr, direkt abzurutschen in der Tabelle. Ja, ich würde sagen, auf die Rückrunde 25, 26 gucken wir später mal nochmal. Jetzt erstmal, wo kam der FCK her dieses Jahr? Was ist passiert in der Saison? Also die Ambitionen am Anfang waren ja so ein bisschen, die Euphorie war ja ein bisschen gebremst. Der FCK ist langsam ins Rollen gekommen. Das sah auch teilweise in der Offensive alles ziemlich mau aus. Das 0-1 in Hannover, wo man quasi keine eigene Torschance hatte. Das 1-0 gegen Schalke, wo man auch keine Torschance hatte, aber einen Elfmeter rausgeholt hat. Und dann, ja, dieses ärgerliche 1-2 in Elversberg, wo man auch sagen muss, den einen Punkt jetzt auch mitnehmen können.
Es war ja dann schon, ne, danach Krisenstimmung. Es war wieder Aufruhr in der Fankurve. Und ja, also der Start hat schon geholpert, ist richtig. Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen ein Stück weit Eingewöhnung. Du hattest dann nach Elversberg, als ich Asta verletzt hat, noch Jolie geholt. Du hattest ja dann 8 neue, die du in irgendeiner Form integrieren musstest. Und in Hannover haben 6 neue gespielt von den 8. Dann in gegen Schalke auch. In Elversberg waren sogar 7 auf dem Platz gestanden. Ja, und es braucht dann schon ein bisschen, bis da jedes Rädchen ineinander greift. Nichtsdestotrotz waren es jetzt kein überzeugender Start, was das Spielerische angeht. Und generell finde ich auch, dass da noch Luft nach oben ist, spielerisch, taktisch. Da glänzt der FCK noch nicht so sehr. Ja, Effizienz war in den ersten 3 auch nicht die überragende, der überragende Punkt. Aber dann haben sie sich ja gefangen. Ich glaube, der Durchbruch war Darmstadt, wo es dann endlich nach oben ging. Vielleicht war es auch so ein Stück weit dann nochmal, auch dass die ganz Neuen, die dann gekommen sind, sich an den Trainer gewöhnen müssen. Der war ja vorher gekommen, Ende April hat er ja den Markus Anfang ersetzt. Aber dann hat er ein anderes Team und es braucht dann schon so ein Stück weit seine Zeit, wie gesagt. Aber ja, es braucht, wie gesagt, es bedarf dann schon noch an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, auch jetzt noch. Und das hat dann in der Runde dann irgendwann mal hat es einen Knacks gegeben. Ich glaube, das Darmstadt-Spiel war so der Brustlöser. Aber trotzdem war es dann alles nicht so, wie ich finde, so. Es hat nicht geflutscht. Sag mir mal ein Spiel, das dir in Erinnerung bleibt, wo du sagst, da hat alles gepasst.
Alles gepasst, würde ich nicht sagen. Wahrscheinlich kommt da Kiel noch am ehesten ran. Wobei man auch sagen muss, Kiel wird auch dem Anspruch, den sie eigentlich als Absteiger aus der Bundesliga haben müssten, wenn sie nicht gerecht dieses Jahr, laufen in eigenen Erwartungen hinterher. Aber sonst, nee, da stimme ich dir auch zu. Thorsten Lieberknecht, der Trainer vom FCK, der hat da schwer zu kämpfen, zumal ja auch ein Haufen Spieler ausfallen. Das sind ja so viele Spieler verletzt, auch wichtige Spieler, kommen auch gleich noch dazu. Und der hat ja auch zum Anfang der Saison erstmal ja die Lage um Mahir Emreli lösen müssen, wo der nicht im Kader stand, der als einer der Top-Transfers kam und dann ab dem Elversberg-Spiel nicht mehr berücksichtigt wurde, bis dann zu dem Spiel gegen Hertha BSC, das 0-1 in der Liga verloren wurde und er verletzt runter musste. Und jetzt auch zu diesen Verletzten gehört, die ausfallen. Also das ist alles keine ganz so einfache Lage, die er da hat.
Ein Spiel, was mir nur gerade spontan einfällt, wenn ich zurückgehen darf, war Münster. Münster war die erste halbe Stunde auch, finde ich, saustark, wo sie dann gewonnen haben. Ja, und die Verletzten hast du recht. Das beutelt den FCK am Ende. Also so, glaube ich, nach dem Braunschweig-Spiel und auch mal gegen Nürnberg haben sie auch nur noch mit 4-9 gespielt gehabt. So, zwischendurch waren es immer 6-7 von den Neuzugängen. Aber ehrlich gesagt, das betrifft ja die anderen Mannschaften auch. Das müssen wir einfach mal schauen und mal die Recherche antun, bei wie viel der gegnerischen Teams alle Spieler gesund waren, glaube ich nicht. Schau dir Düsseldorf an, was mir jetzt so ad hoc einfällt, da fehlen ja seit Wochen ganz viele Spieler. Dieses Verletzungsproblem hast du überall und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie ist dein Kader zusammengestellt, weil du musst ja immer damit rechnen, dass während der Runde mal sowas passiert und hast du dann den passenden und den adäquaten Backup und da sind wir beim FCK, das werden wir vielleicht auch noch ansprechen, dass einfach die Kader, die Tiefe, nicht die Breite, Spieler haben sie ja genügend, aber dass dann ab Spieler 12 bis 20, da fehlt es in der Tiefe, da fehlt die Qualität, um dann einfach so ein Kunze, wenn er auch mal gesperrt ist oder ein Sahin oder ein Ritter oder ein Breteien adäquat zu ersetzen. Und Emreli, wenn du den angesprochen hast, hätte so eine Position, so eine Personalie sein sollen. Aber am Anfang hat es offenbar nicht funktioniert mit ihm und Trainer. Ich weiß nicht, ob es jetzt verschiedene Ansichten waren oder ob er sich noch nicht an den Fußball, den Thorsten Lieberknecht spielen möchte, ob er sich an den gewöhnen muss noch. Ich hatte ja die Gelegenheit, mit ihm zu reden. Mir gegenüber war er sehr aufgeräumt, sehr zuvorkommend, sehr freundlich, sehr reflektiert. Also ein sehr angenehmer Gesprächspartner und hat überhaupt nicht so einen verbitterten, so einen Eindruck hinterlassen, dass er da jetzt das schmollende Baby spielt und beleidigt ist. Überhaupt nicht, er hat seine Situation erklärt. Was dann intern wirklich dann geschieht, das wissen wir nicht. Ne? Es muss ja schon irgendwas vorgefallen sein, dass so ein Top-Spieler, ein glaube ich, 58-fachen aserbaidschanischer Nationalspieler und der hat ja auch Champions League mit Karabakh gespielt, dass du den dann einfach nicht mehr in den Kader nimmst. Also irgendwas ist da vorgefallen und sie haben es dann offenbar ausgesprochen, weil, wie du ja schon gesagt, gegen Hertha kam er in dem Abendspiel. Hat sie dann auch ganz gut gemacht bis zu seiner Verletzung?
Das waren so 10 Minuten, die er auf dem Platz stand. Ich würde fast sogar behaupten, das waren die 10 besten Minuten, die er für den FCK in der Liga hatte. Im Pokal hat er in Stahnsdorf natürlich gespielt, aber Stahnsdorf, Oberliga, auch wenn Thorsten Lieberknecht gerne drauf zurückschaut, das Spiel, muss man einfach sagen, Oberliga ist halt Oberliga und da müssen wir auch nicht weiter drüber reden.
Nee, aber das absolut, wie du sagst, ich glaube, das war so eine Art Befreiungsschlag für ihn. Er wollte es jetzt allen zeigen, dass er kann, was für ein großartiger Fußballer ist, wenn er denn wirklich fit ist. Er hat einen überragenden linken Fuß. Und dann kommt natürlich diese Verletzung. Wir haben ja im Nachhinein irgendwie gehört, dass da auch noch irgendwelche persönlichen Schicksale da eine Rolle gespielt haben. Vielleicht war er mental nicht völlig frei und du weißt ja, vieles entsteht im Kopf und das ist natürlich für ihn bitter, weil ich glaube, er hätte gerade dann in den Spielen danach, hätte man ihn gut gebrauchen können. Ne? Jetzt auch, wo als ich Breteien verletzt hatte bei einem DFB-Pokalspiel in Berlin, da hätte man ihn jetzt sehr, sehr, sehr gut gebrauchen können mit seiner Qualität.
Also vielleicht gerade noch eins vorbereiten, sag auch dazu machen, dann zum Pokalspiel in Berlin übergehen. Im Internet wird manchmal ein bisschen diskutiert, der FCK hat einen zu schlechten Kader, die Spieler sind Drittliganiveau. Da muss ich sagen, ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, Das ist auch ein Zweitligist. Also in der zweiten Liga ist es ja durchaus normal, dass du auf der Bank eher Spieler hast, die in der dritten Liga eigentlich Durchschnitt bis bessere Durchschnitt sind. Nur die besten Vereine haben dann halt Topspieler aus der dritten Liga und die mittelmäßigen Vereine haben halt mittlere Spieler aus der dritten Liga auf der Bank sitzen. Das ist aber normal in der zweiten Liga, oder?
Nee, also ich finde, es kommt darauf an, wo du hin willst. Also ich glaube nicht, dass Hertha sich Drittligaspieler auf die Bank setzt oder so. Elversberg schon eher. Die haben den Edmund Halib aus der Regionalliga aus Gießen geholt. Überragende Saison jetzt bisher gespielt. Es kommt immer darauf an, woher du kommst. Also ein Absteiger jetzt wie Kiel oder damals Köln, die haben dann schon einen Anspruch, überdurchschnittliche Zweitligaspieler oder eventuell auch Bundesliga ihre Kader zu halten. Ja, ich weiß nicht, ob Laudern jetzt einen Drittligaspieler auf der Bank hat, einen Arimu, einen Elvedi, die haben es ja gezeigt, dass sie es können. Also das sind für mich schon durchschnittliche Zweitligaspieler. Wenn sie das Vertrauen des Trainers bekommen, wie in der vergangenen Saison auch Arimu, als der da reinkam, haben sie, glaube ich, 8 Spiele nicht verloren, Kaiserslautern. Das war ja auch eine Serie, wo er gezeigt hat, hier, schau, es geht. Und dann kam dieses berühmte Spiel in Darmstadt, die 1-5-Klatsche vor Weihnachten im Dezember, als sie die Chance hatten, Erster zu werden. Mit einem Sieg wären sie nämlich auf Platz 1 gesprungen. Dann sehen wir jetzt wieder, ja, wo jetzt als der FC Keimer die Chancen hat, auch in dieser Runde Anschluss nach oben zu finden, versagen sie. Es war letzte Runde ja auch. So, dann hat er da nicht gespielt und hat der FCK verloren. Ob das an Arimu hängt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass, wie du schon sagst, es gibt zu viele Mitläufer im Kader. Alidou, Arimu, Abiyama, Tetschi,
Du meinst es von der Persönlichkeit, von der Einstellung her?
Nee, auch von der Qualität. Also okay. Ich finde jetzt nicht, dass ein Alidou oder ein Tetschi, das haben wir jetzt am Wochenende auch gesehen gegen Magdeburg, da kam rein, hatte genügend Zeit, da was zu tun es kam, also für mich persönlich jetzt nicht viel dabei heraus. Abiyama hat auch verschiedene Chancen bekommen, mehrere, hat jetzt für mich auch nicht überzeugen können, wo du sagst, das ist ein Spieler, mit dem muss ich die nächsten 2 Jahre verlängern, weil da kommt irgendwann der Durchbruch.
Wobei Alidou, muss man sagen, der hatte diese Saison gegen Darmstadt zum Beispiel auch Spiele, wo man gemerkt hat, wenn er will, kann er.
Ja, in Fürth auch, hat er ja das Tor wunderbar vorbereitet, aber danach, was kam davor und danach? Ja, er ist jetzt schon wieder mehrere Male nicht im Kader gewesen. Also da ist das fehlt mir so eine Konstanz. Und gerade bei ihm finde ich es ein bisschen schade, weil wenn du mal seinen Werdegang siehst, der war in Italien, der war bei Hamburg, der hat ja echt gut gespielt, in Bundesligisten und in Frankfurt auch, glaube ich. Also der hat ja schon eine gewisse Klasse, aber ich frage mich, warum kann er die jetzt nicht abrufen? Wo ist der Hemmschuh, dass er das zeigt, was er wirklich kann? Und das ist bei vielen, ne? Tetschi auch, der hat es in Braunschweig, hat er sich nicht durchsetzen können, hier jetzt auch wieder nicht. Solche Spieler oder Wegesser, da hast du jetzt einen Haas auf der linken Seite, der Stamm ist, du bräuchst einen hinten dran. Ist es Kleinhansel, ist es vielleicht Redondo, wenn er hoffentlich wiederkommt, das von seiner Schnelligkeit, so das kann er ja auch spielen. Diese Position ist zwar eigentlich eher der offensiv orientierte Mann, aber ja, da muss der FCK dann noch schauen, dass er da besseren Ersatz finden, hoffentlich in der Winterpause, um dann zu sagen, okay, da haben wir, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer oder höher, dass wir dann so Ausfälle gut ersetzen können.
Wahrscheinlich der Tiefschlag ins Kontor dieses Jahr war das 1:6 im Pokal im Achtelfinale gegen Hertha BSC in Berlin. Der Kick, der war richtig übel.
Ja, also ich meine, in allem, so wie sie aufgetreten sind, ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich fand den Auftritt von der Leistung her in Braunschweig schlechter, noch schlimmer, ich persönlich, weil da ging eigentlich wenig. Ne? Das war ja schon, der Anspruch, den der FCK hat, was er da gezeigt hat, war ein schlecht. Und danach hat Thorsten Lieberknecht gefordert, dass es eine Reaktion gibt, die er erwartet. Und ich fand, die Reaktion war schon da in Berlin, aber du hast sie haben besser gespielt als in Braunschweig. Aber an dem Abend war die Hertha so stark, die hätte auch, glaube ich, an dem Abend gegen Gladbach, gegen St. Pauli, die auch noch im Pokal waren, die hätten die auch vom Platz gefegt. Und dann hat der FCK, obwohl sie im Vergleich zu Braunschweig eine bessere Leistung gezeigt haben zu Beginn, sind die überrollt worden. Und das schmälert quasi, am Ende bleibt der Eindruck, oh, sie sind 1:6 abgeschlachtet worden. Das war ja noch schlimmer. Ich persönlich fand, dass der Beginn, wie gesagt, besser war als ein Braunschweig, aber dann kriegst du, dann schießt du ja dein Köpf der Bretagne dieses Tor nicht rein, den er, schau dir an, Spieler davor, köpft er das Ding aus 11 Metern in den Ball ins Tor und hier aus 5 Metern dem Ernst in die Arme, wenn das Ding reingeht. Ich weiß nicht, ob sie gewonnen hätten, das kann ich mir nicht vorstellen, an dem Abend gegen Hertha, die waren ja so im Flow dann. aber es wäre vielleicht ein Stück weit anders gelaufen, das Spiel. Und dann hat das Spiel seine eigene Dynamik genommen. Die Berliner haben sich einen Rausch gespielt, begünstigt durch individuelle Fehler. Cemfi, dann Elvedi bleibt lange stehen. Dann hat Kunze gepennt, war zu langsam in vielen Situationen. So, und dann gibt es eines andere und dann bist du weg.
Also würdest du auch sagen, wenn es übel aussieht, Ausrutscher, Mund abputzen, weitermachen?
Ja, so Spiele gibt's. Ich meine, die hattest du vergangene Saison auch, die hat jede Mannschaft in jeder Sportart mal, wo alle kollektiv versagen. Denke ich auch, weil du kannst ja nichts mehr ändern. Du kannst dich jetzt an dem Spiel aufreiben und sagen, oh, das war blöd. Aber was bringt's, ja? Und ich glaube auch, dass Thorsten Lübeck nicht dieses Spiel danach nicht mehr groß thematisiert hat. Er wird das vielleicht nochmal angesprochen haben, kurz, wenn überhaupt, und dann gesagt haben: So, Männer, und jeder Fußballer weiß doch, dass er dann, na, das ist eine Schmach, geht auf die nieder, und es liest ja keiner gerne, das hört sich keiner gerne an. Und die als am allerwenigsten, die wollen einfach rausgehen, gewinnen, Fußball spielen, geilen Abend erleben. Und die Rahmenbedingungen waren ja da, aber sie haben es halt nicht auf den Platz bekommen. Und ich glaube, denen musst du das nicht mehr sagen, dass es das dann nichts Tolles war.
Nee, das glaube ich auch. Das wissen die selbst am besten. Wir haben jetzt lang und breit über den Kader geredet. Wer da ist, wer vielleicht noch gebraucht wird. Wenn du jetzt sagst, der FCK, wo er jetzt steht, ist das die Position, die der Kader hergibt? Also Tabellenplatz 7 mit Tuchfühlung zum oberen Tabellendrittel?
Ja, also für ganz oben finde ich, reicht's nicht. Ja, so also gut, wenn du jetzt mal guckst, Dritter ist Darmstadt. Gegen die haben sie zu Hause 3-1 gewonnen, wobei das Spiel war ja auch, hat sich an dem Ende gedreht. Wenn die Darmstädter das runterspielen, gewinnen die dieses Spiel. Und dann hören sie einfach mal auf, Fußball zu spielen, so mittendrin. Nichtsdestotrotz, FCK hat gewonnen. Ja, ich denke, so wie es jetzt ist, zwischen 3 und 6, 7, das ist die Platzierung, was der Kader momentan hergibt.
Also würdest du sagen, schon erweiterter Aufstiegskreis hatten wir ja vor der Saison auch prognostiziert, wurden dafür, muss man sagen, böse gescholten. Aber ich muss ehrlich sagen, dabei bleibe ich auch. Die werden nicht ganz oben dabei stehen, da stimme ich dir zu. Aber zu Tabellenplatz 3 bis 6, 7 ist schon drin. Vor allem, wenn jetzt im Winter, das wissen wir ja jetzt noch nicht in dem Moment, in dem wir ja aufnehmen, vor allem wenn da noch die eine oder andere Stellschraube gedreht wird.
Also Tabellenplatz, ich glaube, der dritte ist Darmstadt mit 33 Punkten, das sind 6 Punkte. Nach dem letzten Spiel gegen Magdeburg hat Geschäftsführer Thomas Hengen und der Trainer Thorsten Lübeck haben alle gesagt, wir wollen die nächsten 4 Spiele kommen in der Winterpause, das ist der Gradmesser. Danach weiß der FCK, wo er steht. Du hast jetzt das erste Spiel gegen Hannover, dann spielst du in Schalke, dann geheim gegen Elversberg und in Darmstadt. Das heißt, du hast jetzt Mannschaften, die vor dir sind, und jetzt spekulieren wir einfach mal, wenn du alle gewinnst, dann bist du voll oben dabei. Dann hast du es in der eigenen Hand. Holst du nur 6 Punkte, dann weißt du, wo die Saison hingeht. Dann kannst du dann sagen, okay, was machen wir jetzt? Geben wir Owen Gibbs, Erik Müller, Dion Hofmeister eine Chance? Führen wir die jetzt immer mehr mit mehr Spielzeiten heran? Aber das würde ich jetzt auch nicht tun, wenn ich ehrlich bin. Weil der FCK muss auch gucken wegen auf die Fernsehgeldtabelle. Sie sind dann nach dieser Saison die vierte Saison drin, dann kommt die fünfte und dann fließt der große Rubel. Und dann einfach Platzierungen herzugeben, die viel Geld bringen, und der FCK ist noch nicht in der Lage, alleine in einer Saison Gewinn zu schreiben. Das haben wir jetzt auch gesehen. Entweder dann letzten Jahreshauptversammlung, es gab einen kleinen Verlust aus dem Geschäftsjahr, und das Jahr davor war ja aufgrund des Pokalfinaleinzugs dieser außergewöhnliche 4 Millionen Gewinn. So, und da sind die Platzierungen schon, spielen eine wichtige Rolle, um eben dann den großen Sprung zu machen, dass du mal 2, 3 Millionen mehr Fernsehgeld bekommst, weil das sind 2 Stars, das ist ein Teil des Modernisierungsprozesses im Nachwuchsleistungszentrum. Also ich würde es dann nicht ganz so auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn du die jetzt nicht so gut gestalten solltest, die ersten 4 Spiele.
Aber du sprichst da gerade was Interessantes an, weil ich glaube, auf der Jahreshauptversammlung dieses Jahr, jetzt vor 2, 3 Wochen, da waren viele enttäuscht, dass der FCK in der TV-Geldtabelle immer noch 12. oder 13. ist, also relativ weit hinten noch. Ich glaube, die hatten sich erhofft, dass sie ein bisschen weiter vorne stehen, aber der FCK ist Stand jetzt, der hat erst wieder, ja, seit dem Drittliga-Aufstieg, ist er jetzt in seiner vierten Saison im DFL-Kosmos, der ja nur für die TV-Tabelle zählt, die Drittliga-Jahre zählen da alle nicht rein. Und jetzt, wenn sie die nächste Saison beenden, also 26, 27, dann haben sie die vollen 5 Jahre und dann können sie der Konkurrenz gegenüber auch ein bisschen aufholen, ein bisschen einen Sprung machen.
Genau, sie haben jetzt, es stand, wenn ich mich nicht täusche, sind es 8,8 Millionen, die der FC gerade bekommt. Ja, um einfach mal vielleicht den Hörerinnen und Hörern zu erklären, wie du siehst, also die ersten 5 Jahre zählen und zwar nach hinten. Das erste Jahr zählt mal 5, das zweite Saison Jahr 4, das dritte 3, das vierte 2, das fünfte 1 wird gewertet. Und da spielen auch andere Faktoren rein, wie das Interesse, Nachwuchsförderung und so weiter. Das sind dann 5 Punkte, die auch nochmal eine gewisse Rolle spielen. Zwar nur eine geringe prozentuale Rolle, aber die gehören dazu. Das heißt, wenn der FCK jetzt diese Runde und nächste Runde eine sehr gute Platzierung abschließen sollte, dann rollt der Rubel. Und das ist für den FCK ganz wichtig.
Wo der Rubel auch gerollt hat, King of Überleitung. Ich habe meinen neuen Spitznamen. Im Sommer 2025, da wurden zahlreiche Spieler verkauft, namentlich Ragnar Ache, Philipp Kalotsch. Die haben Geld gebracht. Wir haben jetzt ein halbes Jahr rum, können zurückgucken. Das war ja da ein bisschen so die Angst, dass die nicht ersetzt werden können. Ich würde behaupten, Ivan Pretarjan, wenn er fit ist, ersetzt Ragnar Ache schon ziemlich gut. Und auch Philipp Kalotsch wurde durch die Verpflichtungen von jetzt mehrere Spieler, Semih Şahin, Fabian Kunze und auch Nathan Skytte in Kombination, vor allem Nathan Skytte ist ja offensiv eine Wucht, wurde schon ja, mehr als gut ersetzt, muss man sagen.
Absolut. Wenn du jetzt allein schon mal, du hast jetzt die beiden Namen genannt, die verkauft wurden, Ragnar Ache und Philipp Kalotsch. Wenn du jetzt mal nur den Kalotsch nimmst, haben sie, wenn es stimmt, 3,2 Millionen bekommen. Gut, wir wissen nicht, wie viel davon an den Berater abgehen. Aber lass es mal 3 Millionen sein. Du hast dann den Kunze ablösefrei bekommen. Gut, da fließt bestimmt noch eine Portion Handgeld, eine Summe. Dann hast du Skytte für 1,8 und den Şahin für 1,5. Also hast du fast schon die zwei Transfers oder die drei mit dem Kalotsch oder hast ein bisschen draufgelegt, hast aber 3 richtig gute Spieler bekommen für einen. Und wie du sagst, da ist Qualität und das hat den FCK schon gut nach vorne gebracht.
Es war ja auch das erste Transferfenster für den neuen Sportdirektor Marcel Kloß, der im März kam, kurz bevor Markus Anfang entlassen wurde. Thomas Heng, der Geschäftsführer, hat auch seinen Vertrag verlängert. Beim FCK der Zeichnen und der Torhüter Julian Kral, einer der Stützen dieser Saison. Ich habe vorhin die Durchschnittsnoten mal errechnet. Da hat er 2,6 einen Durchschnittsnotenwert von 2,6. Das ist gut. In der Schule gut. Das ist der beste Spieler der Mannschaft.
Notentechnisch. Und er war ja zwischendurch mal in der auf der Bundesliga-Seite der DFL, gibt es einmal diese Statistiken, war ja auch lange Zeit vorne mit den meistgehaltenen Bällen. Also er ist für mich auf der Linie und ein sehr, sehr starker Torhüter. Strafraumbeherrschung ist es ein bisschen besser geworden. Wo er noch Nachholbedarf hat, das weiß er selbst, das sehen ja auch die ganzen fachkundigen Zuschauer im Stadion, ist bei der Spieleröffnung. Er wirkt mir dazu sehr nervös, fast schon ängstlich, wenn er den Ball bekommt. Ja, nach dem Motto, oh, gleich wegschießen. Und so ein bisschen auch manchmal so hilflos, einfach nach vorne gebolzt, anstatt dass er den Ball zum Spieler direkt bringt. Du siehst es halt, das Gegenbeispiel war jetzt am Samstag der Dominik Reimann. Das ist ein Torhüter, der läuft extrem viel im Spiel.
Er hat aber auch ein paar Fehlpässe drin gehabt.
Ja, aber er ist sehr, sehr, sehr ballsicher normalerweise. Und dann, du siehst dann auch mittlerweile bei den Gegnern des FCK, dass die den Kral sehr stark attackieren und sehr extrem, wenn der den Ball bekommt, weil sie einfach da den Schwachpunkt sehen. Und das hätte man, wenn wir nochmal einen Schwenker nach Magdeburg, zu Magdeburg machen können, das hätte der FCK in meinen Augen auch viel stärker forcieren sollen. Den Reimann Press attackieren, ganz forsch und vorne ran, um da einen Fehler zu produzieren. Das ist ja einmal gelungen, aber es hätte man viel mehr machen müssen. Und wie gesagt, bei Kral ist das schon eine Schwäche. Aber du hast ja jetzt auch 2 Namen genannt, mit Hängen und mit Klotz. Bei Hängen fand ich es gut, dass man mit ihm verlängert. Auch wenn viele Leute ihn als ja so ein bisschen polarisieren sehen. Aber du musst mal schauen, er kam, wo der FCK stand. Und auch in so einer Position hast du wenig Freunde, weil da oben ist die Luft dünn. Du musst unangenehme Entscheidungen fällen. Die Frage ist immer, das wissen wir nicht, wie werden die gefällt? Ja, also klar, wenn du einen entlassen musst, ist es nicht schön. Es kommt immer darauf an, kann man sich danach noch in die Augen schauen. Ist es menschlich, ist es professionell, seriös über die Bühne gegangen? Kann ich nicht beurteilen. Aber er hat, seit er da ist, den Umsatz verdoppelt auf 60 Millionen. Und das ist schon, das musst du erstmal hinbekommen. Für einen Verein, der in einer wirtschaftsschwachen, wirtschaftsstrukturschwachen Region ist. Du hast kein Köln, bist nicht in Berlin, bist nicht in Hamburg, in München oder Heidenheim selbst, auch wenn es Provinz ist, aber da sind so viele sogenannte Hidden Champions, die Weltmarktführer sind mittelständische Unternehmen, die da Geld reinbuttern. Und der FCK hat keine so großen Betriebe in der Gegend, Konzerne, Firmen. Sie haben zwar schon einen guten Sponsorenpool, aber das merkst du. Und dann dafür macht er schon sehr gute Arbeit, der Thomas Heng, muss ich schon sagen.
Also man kann schon sagen, im letzten halben Jahr die Verantwortlichen beim FCK vieles richtig gemacht. Nicht alles, bei Gott nicht alles, aber vieles.
Ja, auch der Marcel Klose hat es richtig gemacht. Schau mal, wir haben jetzt neun Spiele haben wir aufgezählt oder vorhin gesagt, davon sind gekommen. Also ich würde sagen, dass da für mich von den neun sind sechs richtig, richtig gut. Ja, einer ist schwierig zu beurteilen, Simon Aster, der hat sich früh verletzt. Okay, Mario Emreli gehört auch dazu, den kann man auch schwer beurteilen, weil er jetzt noch nicht so viel gespielt hat. So, und dann Janfi ist für mich ein überdurchschnittlicher. Er hat noch zu viele Bolzen drin, wenn du schon aus dem Paderborn, die unberechtigte rote Karte, aber auch jetzt.
Oder Hertha, wie Hertha. Gesagt, dieser Fehlpass, der war schon eklatant. Aber er ist auch immer wieder eine Stütze in der Abwehr.
Ja, er spielt für mich auf einer falschen Position in der Abwehr, ich persönlich, finde ich. Und dann die anderen sind für mich alle Volltreffer. Schein, Kunze, Bretain, Iso Kim, das ist für mich Jolie. Ja, das sind alles Top-Verpflichtungen. Und so eine Quote, das ist schon à la Bonheur. Und wenn du mal schaust, gehen wir zu seinem Vorgänger, Filip Stojiljkovic, Abiamas geholt worden.
Hat aber auch Thomas Heng viele Wörter mitgeredet, muss man auch sagen.
Ja, im Endeffekt ist er wahrscheinlich der entscheidende Mann, aber die Vorarbeit leisten wahrscheinlich die Sportdirektoren, muss man sagen. Also unter Enis Hayri waren Volltreffer Philipp Kalotsch und Ragnar Ache, die mir jetzt spontan einfallen.
Sonst. Julian Kral?
Julian Kral, ja, dann ist die Moni geholt worden, war jetzt auch nicht so. Ja, also aber Marcel Klose hat da schon, die Quote in dieser Saison war schon Hut ab.
Und auch bei den Abgängen, finde ich, haben die gute, es wurde ja oft gefordert, aus den Fankreisen Daisuke Yokota zu verpflichten. Also mir, ich habe gehört, und ich, also von einer sehr verlässlichen Quelle, dass sie beim FCK jetzt gar nicht so traurig sind, dass er weg ist. Weil Yokota auf dem Betzenberg immer wieder mal mit Einzelgängen aufgefallen ist und jetzt, sagen wir es mal so, im Training nicht der Weltmeister war.
Ja, da gibt es auch noch andere in der Mannschaft, die keine Trainingsweltmeister sind, aber dafür gut spielen. Ja, da wirst du eine gute Quelle haben. Ich weiß nicht, für mich, ich hatte ein paar Mal mich mit ihm unterhalten dürfen, müssen. Er wirkte sehr, wie soll ich denn sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass er Wert drauf legt, jetzt in der Mannschaftsgemeinschaft da, sich da zu integrieren. Er wohnt in Mainz, ist da immer gefahren, auch nicht mit Ache, der ja in Frankfurt häufig schon gelebt hat, dann aber nach Laudern gezogen ist, glaube ich. So, die hätten ja auch eine Fahrgemeinschaft bilden können, was andere Spieler getan haben. Lute und Clement beispielsweise, die sind immer von Wachenheim gemeinsam ins Training gefahren. Also wäre schon gegangen, aber ich hatte auch so, wie du den Eindruck, er war so ein bisschen Eigenbrötler und hat lieber so sein eigenes Ding durch.
Ich erinnere mich auch an ein Spiel, ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Da haben sie jedenfalls gewonnen, könnte Regensburg gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, 3-0 Hinrunde letztes Jahr. Da ist er in die Katakomben marschiert, hat nicht gespielt, saß auf der Bank und hat so richtig zornig seine Jacke vom Leib gerissen und in so ein in diesen Versammlungsraum, den die da unten haben, reingepfeffert, wo auch ein paar Kollegen sich umgedreht haben und meinten, ui, da ist jemand sauer. Wie gesagt, die haben gewonnen.
Ja, aber das werde ich jetzt mal als allererste Reaktion als positives, weil als Profi ärgerst du dich, wenn du nicht spielst. Und er hat sich geärgert, dass er nicht reinkam. Die Frage ist natürlich, das darfst du in der Öffentlichkeit nicht machen. Da musst du Profi genug sein, um dich zu beherrschen. Und dann vielleicht gehst du zum Trainer in die Kabine und sagst, Trainer, warum habe ich nicht gespielt? Und mit ihm ins Gespräch suchen, aber nicht so. Das ist dann keine professionelle Reaktion.
Nun gut. Ich würde sagen, Rückrunde 24-25, das war zwar auch dieses Jahr, können wir aber ganz schnell abhaken. Thorsten Lieberknecht kam dann, als Markus Anfang gehen musste, nach einer zunächst ziemlich erfolgreichen Start in die Rückrunde mit mehreren Siegen in Folge und dann halt eben ein paar Niederlagen, Gipfel, alles beim 0-2 in Braunschweig, wie diese Saison auch wieder, wo dann Markus Anfang von Marcel Klose und Thomas Heng und den anderen Verantwortlichen vor die Tür gesetzt wurde und Thorsten Lieberknecht auf den Betzenberg zurückkehrte. Im Endeffekt hat der Trainerwechsel bedingt was gebracht. Der FCK war zwar noch im erweiterten Aufstiegsrennen, aber nach einem 0-4 in Köln sind dann auch die letzten noch zarten Aufstiegshoffnungen geplatzt. Wenn du jetzt an das Jahr zurückguckst, Marek, was ist dir auf dem Betze besonders in Erinnerung geblieben?
Die Choreografie gegen Hertha BSC Berlin.
Ich gehe Düsseldorf war auch stark.
Es gab mehrere. Düsseldorf, ja, stimmt, die war auch gut.
Mit dem Teufel, wo es ja auch Diskussionen gab hinterher. Mit dem
lateinischen Spruch, ja, da haben wir, da haben uns auch sehr viele Leserbriefe erreicht. Das ist richtig. Also es waren schon sehr viele Choreografien, muss man sagen. Da machen die Fans schon extra klasse Arbeit, viele Stunden, die sie da investieren. Aber trotzdem, ich fand diese 125 Jahre über drei Tribünen in verschiedenen Varianten, also mit den Fähnchen dann auch mit der Flagge, mit den Fahnen, das war schon imponierend, ja.
Was würdest du als dein einziges, wäre das auch dein Highlight, wenn du sagst, dieses Jahr Betzenberg oder FCK, ist das so dein Highlight, wo du sagst, das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben?
Spontan, ja. Weil es gibt kein Spiel, wo ich sage, boah, das hat mich jetzt so vom Sitz gerissen, das war jetzt was ganz Tolles. Sonst noch ein persönliches Erlebnis.
Ich muss sagen, ich habe da ein Spiel tatsächlich sogar.
Ja?
Und zwar, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Darmstadt. Das 3-1 gegen Darmstadt.
Da war schon im Urlaub.
Ja, warst du im Urlaub, ja, siehst du.
Da war ich Angel in Alaska.
Ei, guck mal. Ich saß auf der Pressetribüne und habe wirklich ein Spiel gesehen. Also ich meine, die erste Halbzeit, die war nicht gut. Aber dann, das finde ich so interessant, weißt du, die erste Halbzeit gehst 0-1 in Rückstand und so, und das ist alles ein bisschen, weiß nicht. Und dann irgendwann werden ein paar Wechsel gemacht und auf einmal spielt der FCK nur noch auf ein Tor. In den letzten 10 Minuten. Dann erst 1-1, 2-1, 3-1. Und so diese Wucht, die der Betzenberg dann entfaltet hat, wo dann wirklich auch das Gefühl hattest, da springt gleich die pure Euphorie aufs Spielfeld runter. Das fand ich beeindruckend.
Ich fand interessant, dass bei diesem Spiel zwei Spieler, die nicht aus dieser Riege der Neuzugänge kamen, Tor geschossen haben, Alidu und Raschel. Skidde hat es 1-1 erzielt, aber die anderen beiden wurden eingewechselt. Du hattest 6 neue in diesem Spiel auf dem Platz und trotzdem haben es die Alten des Spiels gedreht.
Es zeigt aber auch, dass die Mannschaft, dass da Charakter drin ist in der Mannschaft, hat ja auch irgendwie Magdeburg gezeigt, auf eine andere Art und Weise. Auch wenn es da nicht gereicht hat am Ende, aber die kamen zurück.
Fehlt das Glück.
Ja. Fehlte halt das Glück. Hast du ein Lowlight des Jahres?
Ja, aber da warst du ja dabei in dem Spiel. Ich fand das Lowlight die Art und Weise, wie der FCK Anfang abgefertigt und entsorgt hat, muss ich so sagen. Ich glaube, es war jetzt nicht schön. Ne? Du warst ja in Braunschweig gewesen, das 0-2, und dann hieß es noch vom Sportdirektor Klos, ja, Trainerdiskussion ist kein Thema. Dann 2 Tage später waren die Worte Schall und Rauch. Man hat euch wahrscheinlich, Journalisten, ihr wart der Wort angelogen. Das kann man auch anders lösen, finde ich. Und auch wenn man so hört danach, Schalke wäre Thema gewesen. Stimmt überhaupt gar nicht. Man hat es ja im Nachhinein gesehen, dass das völlig Luft war. Dann stelle ich mir die Frage, von wem kommen solche Infos, von wem wurden die gestreut? Liegt die Vermutung nahe, dass es vom FCK kam? Wissen wir nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber warum sollen Schalke sowas streuen? Und dann, wie man so einen Menschen dann hingestellt hat oder demontiert hat, in Anführungszeichen, fand ich nicht schön.
Würdest du sagen, der Trainerwechsel hat sich gelohnt? Also jetzt lieber Knecht, wie er die Arbeit macht. Ich würde sagen, ja, weil der FCK jetzt stabil dasteht. Die Art und Weise kann man hinterfragen an manchen Stellen. Sieht nicht schön aus, aber die Ergebnisse sprechen eigentlich unterm Strich dann doch für sich.
Naja, wenn wir die Hinrunde nehmen, ist es ein Punkt mehr. Unter Anfang gab es 8 Spiele ohne Niederlage. Es gab Parallelen. Dann das 5-1 in Darmstadt, wo sie verloren haben, hätten sie Erster werden können. Eine Woche danach zu Hause gegen Köln verloren, 0-1, hätten sie auch Herbstmeister werden können. Also rein sportlich gesehen waren sie der Tabellenspitze vergangenen Hinrunde näher als jetzt Thorsten Lieberknecht. Ich würde kein uneingeschränktes Ja nehmen, weil für mich persönlich fand ich die Handschrift, die die Mannschaft unter Markus Anfang gespielt hat, besser zu erkennen. Stellen wir zeitweise auch den attraktiveren Fußball als unter Thorsten Lieberknecht. Allerdings finde ich, dass Thorsten Lieberknecht jetzt etwas umsetzt, was vorher weniger der Fall war, er baut auf den eigenen Nachwuchs. Ich weiß jetzt nicht, warum Haas unter Anfang nicht gespielt hat, ob es jetzt Anfang nicht wollte oder ob es von anderen Stellen hieß, er ist noch zu jung, wir trauen dem nicht, weil wir trauen es ihm nicht zu, weil wir jetzt ganz oben dabei sind, da brauchen wir die sichere Lösung, als jetzt einen Jungen da reinzuwerfen, schwierig zu beurteilen. Jedenfalls, da ist der Thorsten Lieberknecht ganz weit voraus. Wenn wir jetzt schauen, haben wir vorhin angesprochen, wie viele junge Spieler da jetzt schon eingebaut wurden. Kamga ist dabei, hier Dion Hofmeister, Owen Gibbs, Erik Müller. Und da gibt es dann noch in dem Talentpool im NLZ noch den einen oder anderen Spieler. Und das finde ich sehr gut, was er da macht, dass da jetzt wirklich auf die jungen Spieler gebaut wird und denen die Chance gegeben wird. Und das ist da, wie gesagt, hat er die Nase von und ist auf dem richtigen Weg. Das bemängle ich ein bisschen an Thorsten Lieberg. Leon Robinson ist auch noch da, der Stamm spielt und der jetzt kein überragender Fußballer ist, aber der seine Aufgabe voller Leidenschaft und zur hundertprozentigen, finde ich, Zufriedenheit erlöst. Er schalle die Gegenspieler aus, jetzt auch gegen Magdeburg. Der ist da, hat da gekämpft, der ist da reingekrätscht, er hat die Zweikämpfe gesucht, hat sie zum Großteil auch fair gewonnen. Und das erinnert mich jetzt an die etwas ältere Hörerschaft von uns, so ein bisschen an Oliver Schäfer in den 90er Jahren. Das war auch so ein Manndecker, der hatte immer die Aufgabe, die Gegenspieler auszuschalten. In dem einen Europapokalspiel gegen Barcelona hat er den Stojkovic hat er komplett ausgeschaltet und hat den Ball dann immer zu Miroslav Katlec gespielt und der war für die Spieleröffnung da. Und so ein bisschen erinnert mich der Leon Robinson an den Olli Schäfer, dass er den Gegenspieler ausschaltet und müsste den Ball schnell zu einem Nebenmann spielen, aber da fehlt mir jemand, der die Eröffnung bringt. Jemfi haben wir vorhin angesprochen, hat Talent, ist durchaus, hat seine Glanzmomente, aber in der Spieleröffnung ist er für mich nicht der Richtige. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass er für mich auf einer falschen Position spielt. Ich finde, er gehört nicht in die Zentrale. Da bräuchte der FCK in meinen Augen einen absoluten Erfahrenen und rechts von ihm den Jemfi, links von ihm den Kim. Und dieser Erfahrene, so eine Kante hinten, der die Spieleröffnung bringen kann. Das fehlt mir persönlich beim FCK.
Lukas Sierich, was ist mit dem?
Den kannst du nach vorne stellen, eins davor.
Gut, ich will jetzt Leon Robertson nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Magdeburg in dieser Saison und Barcelona 1900.
Natürlich, aber du meinst, ich weiß, was ich meine, so von der Art her vom Spieler, dass es ein sehr zuverlässiger ist, dessen Einstellung zu 1000% stimmt. Also der lebt für den Fußball, der macht dafür, der ist bescheiden und ich glaube, der lebt, das hat er dir ja auch mal, du hast ja mit ihm mal länger unterhalten, auch in deinem Podcast hast du ihn immer wieder. Ich glaube, der für den ist es, wie der Thorsten Lieberg, immer sein Privileg, für den FCK zu spielen, das Trikot zu tragen. Und er lebt seinen Traum. Und das finde ich auch klasse. Das ist ein ganz angenehmer Mensch.
Ja, der ist, ich muss auch sagen, ich bin überrascht, dass er sich dieses Jahr festgespielt hat hinten drin. Freut mich für ihn, profitiert sicherlich auch vom Ausfall von Kim, der mit einer muskulären Problemen fehlt. Und auch der roten Karte von Jemfi hat er, glaube ich, auch gespielt für ihn dann. Aber ja, der hat sich da festgespielt und hat er ja auch schon hier verraten in dem Podcast. Wer es noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ist so ein halbes Jahr her, dass er da war, das erste Mal, jetzt vor kurzem das zweite Mal, hat er gesagt, ja, eigentlich war die Profikarriere schon vorbei. Weil er war eigentlich in Mainz, wurde aussortiert, ist dann zu Schott gegangen, hat dann Polizeiausbildung gemacht, hat einen Gauder heimgekickt und ist dann vom FCK in die zweite Mannschaft geholt worden, hat sich so rangekämpft. Auch ein unüblicher Weg. Wie gesagt, wer da noch mehr hören will, im Februar habe ich mit ihm darüber gesprochen, da spricht er ein bisschen mehr darüber. Aber ja, ich finde es... Ja, mich hat's ein bisschen überrascht, dass er sich festgespielt hat, aber er überzeugt auch. Jetzt auch gegen Magdeburg ist mir eine Situation eingefallen. Kurz vor Schluss hat er dem Gegenspieler den Ball regelrecht entrissen. Und das sah jetzt nicht schön aus oder so, aber du hast gemerkt, okay, der will den Ball haben, ist nichts draus geworden, müssen wir nicht drüber reden, aber das zeigt, da ist Einsatz da.
Im Grunde verkörpert er die besten Tugenden, ne? Kampf, Leidenschaft, diese Gier, diese Galligkeit und, er ist ein Paradebeispiel dafür, wie man über den Umweg Profi werden kann. Da kann man dann vom Verbandsligisten Gaudana, man sich bei den Amateuren in der Oberliga schnell zum Kapitän etabliert. Und das hat er alles über seine Einstellung, über sein Mindset erreicht. Und à la Bonheur. Und vor allem hat er auch so einen arrivierten Spieler wie Jan Elvedi ausgebotet. Er ist vor ihm. Und das Traurige ist halt leider jetzt, wenn Iso Kim in der Rückrunde kommt, ist er wieder auf der Bank. Und das ist schade.
Bevor das jetzt hier in Leon Robinson Fan-Podcast ausartet, Marek, wir haben bald Weihnachten. Was wünschst du dir denn für 2026 beim FCK?
Vom FCK? Also ich wünsche mir, dass sie weiter die Ruhe behalten, die sie nach außen hin ausstrahlen, auch wenn es mal jetzt nicht so lief. Das fand ich bewundernswert. dass sie nach dem Braunschweig- und Berlin-Spiel trotzdem nach außen hin ruhig waren. Ich glaube, dass es ihnen schon geknallt hat, dass da schon das ein oder andere geredet wurde. Jetzt auch nach dem Magdeburg-Spiel ist mir zu Ohren gekommen, dass zwischen Thorsten Lieberknecht und Thomas Enge schon ein bisschen lauter geworden ist. Aber das gehört ja dazu. Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, wenn sie dann alles schlucken und sagen, okay, gehen wir ganz normal zur Tagesordnung über. Das muss sein. Reibung kann positive Energie erzeugen und das finde ich ganz okay, dass sie das tun. Das macht man ja überall. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Also ich wünsche mir, dass sie die Ruhe weiter bewahren, auch wenn es mal nicht gut läuft und dass sie die glücklichen Händchen haben für den Transformationsprozess, den sie gerade gehen, den Umbruch. Es geht nicht in einem Transferfenster, dir eine Wunschmannschaft zusammenzustellen und dass sie dann einfach jetzt im Winter vielleicht und dann im nächsten Sommer diese Spieler bekommen, die sie wirklich brauchen und dass dann die Zuschauer im kommenden Sommer eine Mannschaft erleben, die dann tatsächlich dann ganz oben mitspielen kann.
Natürlich kann man nicht hier immer einfach Namen hinsagen und sagen, wir brauchen da was, wir brauchen da was. Es hängt auch immer davon zusammen, was der Markt hergibt, was preislich auch machbar ist. Aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ein Abwehrspieler, ein Stürmer, würdest du unterschreiben?
Ja.
Oder also, siehst du noch irgendwo Bedarf? Jetzt akut.
Nee, akut im Mittelfeld bist du, wenn ich hier in Kaiserslautern sehr gut besetzt. Du hast in der Defensive den Schein Kunze. Und mittlerweile auch den Dion Hofmeister, der wird ja eher eingewechselt als ein Aremu. Also hast du ein Talent für die nächste Zukunft, der ist ja langfristig an den Verein gebunden worden, man munkelt 5 Jahre, Vertrag hat er bekommen. So, dann hast du da schon jemanden, du hast dann den Erik Müller für die Offensive und Owen Gibbs. Das heißt, du hättest dann, wenn irgendwann mal Ritter, dessen Vertrag ja nach dieser Saison enden soll, hättest du auch Spieler, die du dann für die Zukunft hast? Ich finde, so richtig spontan würde ich jetzt, wie gesagt, den erfahrenen Innenverteidiger, weil ich weiß nicht, ob sie das schaffen, den über die Runde hinaus zu halten. Sonst wäre es vielleicht schon geschehen. Und natürlich ist es noch eine Frage des Preises und auch der Interessenten und auch von ihm. Traut er sich zu? Natürlich traut er sich zu, in der Bundesliga zu spielen. Aber die Frage ist, spielt er denn auch tatsächlich in der Bundesliga häufig? Und beim FCK ist er uneingeschränkter Stammspieler. Das ist schon viel wert, wenn du weißt, du bist jede Woche im Wettkampfrhythmus, kannst jede Woche spielen, hast das Vertrauen des Trainers. Oder ob du nur alle 6 Spiele mal über 45 Minuten spielst. Das ist schon, glaube ich, ein Unterschied. Natürlich ist in der Bundesliga ein anderes Trainingsniveau. Die Qualität, du lernst auch von den Leuten. Aber wenn er gehen sollte, und weiß nicht, ob sie den Kim halten können, dann hast du ja nach der Sommerpause, nach dieser Saison, hast du 2 Lücken in der Abwehr. Und da fände ich, sollte man schon drauf schielen, vielleicht eventuell jetzt einen zu holen. Und dann, wie du auch sagst, im Sturm. Aber im Sturm schafft es dann Probleme, wenn du jetzt einen richtig guten holst. Dann hast du mit Bretagne und mit dem Stürmer X, der kommt, hast du noch einen. Spielst du dann mit 2 Stürmern und hinten dran mit einer Spitze, würde bedeuten, Ritter muss wieder auf die Bank. Weil Skytte ist in meinen Augen die Zukunftshoffnung. Shootingstar, Marktwert gesteigert, alles 23. Dann hast du den Skytte in den Spitzen, den Bretagne und den 9 Stürmer.
Und dann hast du noch einen Emre, der von außen drauf schielt.
Und dann in Hanslik. Der hat letzte Saison, war der Topscorer von den Punkten. Ich glaube, es waren 12 Stück, 6 Tore, 6 Scorer. Und jetzt hat er, ich weiß es gar nicht, er ist an dritter Stelle. Der Beste ist Skytte mit 8 Toren, 2 Vorlagen. Dann kommt Bretagne mit 8 Toren, 1 Vorlage. Und dann kommt erst mit 6 Punkten, glaube ich, der dann in Hanslik.
2 Tore, 4 Vorlagen. Und das darf man auch nicht vergessen, war auch lange verletzt.
Das wollte ich gerade sagen, das war ein entscheidender Faktor. Du musst auch gucken, wie viel spielen. Ja, wenn du andere Spieler siehst, die da ihre Tore zielen, Edno Taleb in 17 Spielen und der Bretagne hat, glaube ich, nur 11 gemacht oder so. Also das ist dann auch immer nochmal ein Punkt, wie häufig du spielst. Also da sehe ich schon eher im Sturm und in der Abwehr auf alle Fälle Handlungsbedarf. Und wenn du den Jolie nicht hältst, hast du auch hinten rechts einen. Weil wenn Asta, bis der wieder auf seinem Qualitätsniveau ist von vorher der Verletzung, es dauert. Und für mich persönlich ist Jolie eine ganz andere Nummer als Asta.
Ist auch nur ausgeliehen wie Jisoo Kim. Ich höre da jetzt raus, du würdest jetzt erstmal gucken, dass du einen Verteidiger holst. Weil im Sturm stehen da halt ein paar dann halt zwischenmenschliche Fragen, die zu klären sind. Sagen wir es mal so.
Ich würde von ganz oben anfangen. Was willst du als FCK? Willst du jetzt nochmal angreifen? Wir werden es nach der Transferperiode sehen, wo die Stoßrichtung hingeht. Wenn sie jetzt bis zum 31. Januar, solange es diese Transferperiode öffnet, am 1. Januar bis zum 31., wenn die jetzt drei Stars holen, dann wissen wir genau, wir beide und unser Kollege Alex Müller, dass es dann nochmal einen Angriff gibt an die Tabellenspitze. Wenn sie sich jetzt aber mit nur einer Verstärkung oder zwei begnügen, und sagen, wir bauen die Jungen da ein, dann wissen wir, es geht nicht um den Aufstieg, sondern es geht darum, sich vorne zu etablieren und den Umbruchprozess voranzutreiben, mit vielleicht Schwerpunkt nur noch auf junge Spieler zu setzen, wie es Nürnberg macht, und Werte zu schaffen. Das haben die ja, das leben die ja seit Klose da ist, perfekt vor.
Marktwerte meinst du vor allem. Ja. Einen Satz noch zu Ziyech, dessen Vertrag ja, wie gesagt, auch nach der Saison auslaufen soll, der auf seine Zukunft angesprochen ja mal in den Medien sagte, ich will mich derzeit auf Fußball konzentrieren. Also im Klartext kannst du eigentlich sagen, ich möchte hier weg.
Der Marcel Kloß, der Sportdirektor, sagt auch irgendwann mal, man soll Reisende nicht aufhalten. Das war schon vor Wochen. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass der Lukas Ziyech gesagt hat, er fühlt sich hier sehr wohl. Sie sind an einem ständigen Austausch. Das sind dann die Standardsätze. Ich kann mir schon vorstellen, dass er Bundesliga spielen will. Es gibt da Gerüchte, wo er überall in Frage kommt. Ne? In Augsburg, in Bremen, Hoffenheim angeblich. Wenn dem so ist, Union Berlin, glaube ich, stand auch noch irgendwo in den Medien. Wenn dem wirklich so ist, dann muss er und sein Berater müssen schauen, wo ist da Platz für mich als Lukas Ziyech? Habe ich eine realistische Chance, dort genügend Spielzeit zu bekommen? Er kam vor dieser Saison kam er aus vom Regionalligisten, und in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren den Sprung in die Bundesliga zu schaffen aus der Regionalliga, kannst du schaffen, keine Frage, aber das ist schwer. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Willst du lieber 30.000 mehr im Monat auf dem Konto haben oder vielleicht sogar noch mehr? Ich weiß nicht, wie viel die da alle zahlen, aber kaum spielen, oder bist du ein Mensch, der spielen will und auch über die Siegprämie noch gut verdienen kann, aber ich spiele Fußball, 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 weiß, wo ich herkam aus der vierten Liga, und warte noch zwei Jahre, dann bin ich 27 und vielleicht steige ich dann mit dem FCK noch in die Bundesliga, auch wenn es super, super laufen sollte, oder mache ich einen anderen Weg. Das musste er entscheiden. Ich persönlich, wenn du mich fragst, ich würde bleiben.
Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wir beide wissen es nicht, wie es sich anfühlt, wenn es auf einmal 30.000 mehr sind, die auf dem Konto stehen. Kann auch sein, dass wir auch beide sagen würden, oh, weißt du was, für 30.000 mehr, ja, hocke ich doch mal auf der Bank. Kann doch sein. Wissen wir ja nicht.
Ja, Marek,
bevor wir jetzt hier,
hast du recht, ja.
Bevor wir uns jetzt hier in philosophischen Erörterungen verlieren, haben wir noch den Teufel des Jahres zu küren.
Marcel Kloß.
Marcel Kloß, sagst du. Wie ist der Pistole geschossen?
Weil ich finde, ich muss den Hut vor ihm ziehen mit den Glücksgriffen, die er getätigt hat. Er hat 9 Spieler geholt und davon sind für mich 6 richtig gut. Ich habe es ja vorhin schon aufgedröselt. Das ist eine tolle Quote und die musst du erst mal hinkriegen.
Für mich ist Marlon Ritter.
Warum? Ganz Goethe?
Weil Marlon Ritter, finde ich, der steht beim FCK, der geht vorne weg. Das ist der Kapitän und der verhält sich auch wie ein Kapitän. Meine Meinung. Der steht, wenn es in Berlin 1-6 für den FCK ausgegangen ist.
Lässt er sich einen Zettel aus der Hand reißen.
Lässt er sich einen Zettel aus der Hand reißen, fand ich, muss ich aber gestehen, von Kovnatski auch eine unfassbar fiese Aktion. In dieser Situation unfassbar unsportlich. Lässt sich aus der Hand reißen, aber er steht nach dem Spiel als Einziger vor den Mikrofonen und sagt, was er tut, was er zu sagen hat. Muss er auch als Kapitän in dem Fall vielleicht, aber auch. Er hat lange nicht gespielt, wenn er reinkam, gegen Karlsruhe wichtiges Tor gemacht. Der ist immer jemand, der vor der Mannschaft steht und auch wirklich den FCK für viele andere personifiziert, auch weil er so polarisierend auftritt. Und ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ob es in Berlin war oder so, wo er auch mal mit Ritter du A. Skandiert wurde. Und man merkt, es gefällt ihm auch. Und ich mag solche Spieler, ich mag das, wenn da so ein bisschen auch so eine Prise Fiesling drin steckt. Und ich finde, Marlon Ritter verkörpert es sehr gut und er hat im FCK dieses Jahr immer wieder auch mit seiner Art auch mal wieder einen Impuls mitgegeben. Ich meine, er war in Berlin ja auch der Einzige, der ein Tor geschossen hat, darf man auch nicht vergessen. Und ich finde, der gibt der Mannschaft immer wieder mal, auch wenn man sich manchmal drüber ärgern kann, ob er jetzt in der richtigen körperlichen Verfassung ist, ob er jetzt, ja, da war ja auch mal eine Situation, als er nicht gespielt hat, wo er mal gefragt wurde, wie es denn für ihn ist, und dann sagt er, ja, lassen wir es dabei. Und hast du auch gemerkt, dass er mit seiner Situation auch nicht jetzt super zufrieden ist. Aber wenn es drauf ankommt, ist er da. Und das finde ich, das muss man auch mal würdigen.
Das war ja fast schon eine Laudatio.
Ja, du hast vorhin einen auf Leon Robinson gehalten. Ich halte es mal auf Malon Ritter. Ich finde, ja.
Also ich stimme dir zu. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Schau dir das Tor gegen Dresden an, wo er guckt und den Ball sich einmal so mit der Sohle nach vorne
Und dann rollt mit dem Fuß draufstellt.
Und dann ins Eck schießt, also aus dem Stand heraus. Außergewöhnlicher Fußballer, überhaupt keine Frage. Und was ich an ihm bewundernswert finde, ist, der kennt ganz viele Dinge über seine Mitspieler als Kapitän. Der weiß genau die Vorlieben, er weiß, wie er, wo der eine seine Schwachstelle hat. Und das zeichnet auch, glaube ich, einen guten Kapitän aus, dass er weiß, wie er welchen Mitspieler wann und wie anzupacken hat. Und nicht alle gleich behandelt. Du musst sie in der Mannschaft anders behandeln und das kann er. Und ich glaube deswegen, da stimme ich hier zu, ist er ein sehr guter Kapitän.
Also, was sagen wir? Wo landet der FCK am Ende der Saison? Wir machen das sogenannte Spiel Over-Under. Also wir sagen einen Tabellenplatz, ich sage einen Tabellenplatz und dann sagen wir eher drüber oder eher drunter. Einverstanden?
Kenne ich nicht, aber mach mal.
Platz 7. Willst du drüber? Besser? Mhm. Würde ich auch sagen. Platz 6?
Ja.
Einlocken? Mhm. Ich gehe nochmal einen hoch.
5.
Ich sag 5.
Mhm. Ich sag 6.
Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn sie jetzt aus der Rückrunde kommen, wir haben es vorhin kurz angesprochen, da stehen ein paar dicke Brocken an. Hannover, Darmstadt, Schalke. Nee, Hannover, Quatsch. Hannover, Schalke, Elversberg, Darmstadt in der Reihenfolge. Und die spielen auch noch gegeneinander teilweise. Das heißt, der FCK kann da auch binnen kürzester Zeit einen ziemlichen Satz machen. Also da ist die Messe noch nicht gelesen, wie man so schön sagt.
Ich war mal ein Streber und ich habe mal geguckt.
Also, ui.
Schalke spielt zuerst gegen die Hertha, dann gegen Lautern, dann in Bochum, gegen Dresden in Kiel. Also das ist auch kein einfaches Programm. Darmstadt spielt in Bochum, gegen Düsseldorf, gegen Hertha, gegen Lautern und dann Dresden. Also sind alles Mannschaften. Elversberg spielt in Nürnberg, zu Hause gegen Bochum, zu Hause gegen Hertha BSC, dann gegen FCK. Die spielen alle gegeneinander da vorne. Und das kann nach diesen 4 Spieltagen kann die Tabelle ganz anders aussehen.
Wenn Sie sich da draußen jetzt fragen, Herr, Moment mal, Bochum und Kiel, die stehen doch irgendwie unten drin. Dann darf nicht vergessen, das sind Absteiger aus der Bundesliga.
Genau.
Die können jedem mal einen reinwürfeln.
Richtig, und du siehst ja, seit Uwe Rösler in Bochum Trainer geworden ist, hat er sich stabilisiert. Die spielen, das dauert jetzt auch ein bisschen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die die Winterpause gut nutzen, um dann nochmal sein Spielsystem zu verinnerlichen. Und Kiel steht für mich einfach, sind zu schlecht, wo sie stehen. Die sind für mich eine bessere Mannschaft vom Kader her, von der Spielstärke her. Und gegen die musst du erstmal gewinnen. Die sind gar nicht so ohne.
Das unterschreibe ich. Marek, dann wünsche ich dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Wünsche ich euch auch.
Dankeschön. Und euch da draußen wünsche ich das natürlich auch. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr immer wieder hier einschaltet und uns supportet. Stichwort Support. Gerne Bewertung da lassen auf den gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts. Kommentiert, was das Zeug hält. Wenn ihr Fragen habt, nur zu, nur her damit. Ihr findet auch die ganzen Folgen auf www.rheinpfalz.de/lautre oder unter www.rheinpfalz.de/fck. Gibt es alle News rund um die Roten Teufel und den wunderbaren Newsletter, zu dem ihr euch anmelden könnt. Die Anmeldung ist kostenlos und da gibt es auch nette Hintergründe.
Nach diesem Werbeblock, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich auch Ihnen unbeschwerte und fröhliche Weihnachtsfeiertage. Kommen Sie gesund ins neue Jahr und haben Sie viel Lebensmut und Lebensfreude im kommenden Jahr.
Welch ein Schlusswort, Marek.
Geil.
Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao, bis nächstes Jahr.
Tschüss.